Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast, mit dem Sie Ihre Ziele erreichen können. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Hallo, hier ist Claudia Hupprich. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir. Sie ist, wie soll ich sie beschreiben? Sie ist ein echter Tausendsasser. Also das ist nicht, sind nicht Ihre Worte, das sind meine. Und ich gucke sie gerade an, ob das für Sie okay ist. Sie ist unheimlich viel unterwegs, macht und tut. Sie ist nicht nur Marketing-Expertin, sie ist Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft in Köln. Sie ist ausgezeichnet worden als strategische Marketing-Expertin von dem Netherlands Institute of Marketing. Sie steht auf der Bühne, sie coacht, sie berät, sie ist sogar Autorin. Also sie macht jede Menge. Sie hat, was ich wahnsinnig bewundere, 2 Podcasts am Start. Eine ganz tolle Frau. Ich freue mich ganz besonders, dass du, liebe Anouk, hier bist. Wir sitzen hier, Anouk Ellen, Susanne und Claudia Hupprich.
Hallo. Ja. Hallo, danke schön, Claudia. Erstmal schön. Ein Strahlen im Gesicht bei mir.
Super. Also danke schön erstmal, dass du heute auch in den schönen Taunus gekommen bist. Ja.
Sehr gerne.
Und also Anouk, ich mag gern direkt so richtig einsteigen. Ich habe gelesen, du bist die Expertin für Selbstmarketing.
Ja.
Erklär mal, Expertin für Selbstmarketing, was heißt das? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich Selbstmarketing gelesen habe, da schlugen 2 Herzen in meiner Brust. Also zum einen dachte ich, das ist unheimlich wichtig. Und ich kenne viele Menschen, du bestimmt auch, die so einen Schuss mehr Selbstmarketing vertragen könnten. Ich kenne aber auch ein paar Leute, wo ich denke, Bescheidenheit ist eine Zier.
Ja. Erzähl mal. Ja, wem geht es nicht so? Ja, nee. Also in der Tat, ich bezeichne dass das Selbstmarketing für mich ein ganz, und ich auch finde das für andere ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Element ist. Aber es reiht sich ein für mich in 3 Säulen. Okay. Das ist vielleicht ganz wichtig, um noch zu sagen. Also ich glaube, dass der Erfolg sich einsetzt, nicht nur, wenn man gut im Selbstmarketing, weil in der Tat manchmal kann das auch sehr viel heiße Luft sein.
Genau.
Und darum braucht es auch auf jeden Fall Selbstbewusstsein und Selbstentfaltung. Und für mich funktioniert dieses Konstrukt eben hauptsächlich, wenn alles 3 stimmig ist. Und dann ist auch Selbstmarketing sehr stimmig. Und manchmal fehlt es dem einen ein bisschen mehr an Selbstvertrauen, manchmal fehlt es dem anderen was mehr an Selbstmarketing, also sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Manche haben vielleicht auch schon lange nichts mehr getan, um sich weiterzubilden oder sich selbst zu entfalten. Mhm. Und alle 3 Stellen sind interessant. Und das Selbstmarketing, das nehme ich nur ein bisschen mit heraus, weil ich natürlich Marketing studiert habe und da in dem Falle sage, okay, da kann ich wirklich helfen, wenn da Hilfe zumindest benötigt wird. Denn viele, und das ist oft mehr Frauen als Männer, muss ich wohl dazu sagen, die können sehr gut über ihr Thema reden. Mhm. Die sind perfekt darin, um ihr Unternehmen zum Beispiel gut zu positionieren oder ihr Thema, da wissen sie alles drüber. Aber wenn es dann darum geht, wie kann ich mich denn jetzt selbst präsentieren, dann wird es ein bisschen, dann wird es oft mau, dann hat man Angst, dann möchte man nicht, dann denkt man.
Ich wollte gerade fragen, woran liegt das?
Es hat jetzt eine Studie gegeben von dem Bundesverband von deutschen Unternehmensberatern. Mhm. Und die haben gesagt, es liegt daran, dass einer der Top 3 Karrierekiller, das ist eben dieses, dass man denkt, jeder weiß eh schon, was ich kann und was ich mache, ich muss es nicht mehr zeigen. Also so ein Stückchen vielleicht Bescheidenheit in der Tat.
Nicht also zu groß. Man darf nicht über sich selber reden?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht da einen Glaubenssatz in sich haben, nicht zu viel von sich und auf die Schulter klopfen, sondern immer schön schauen, dass man sich einordnet in eine Reihe. Aber es kann gar nicht so verkehrt sein, einmal einen Schritt voraus zu machen. Ich vergleiche das immer mit der Herde in den Niederlanden. Da gibt es einen wunderschönen Nationalpark. Ich bin Niederländerin. Ne? Und das ist der Ostfriesland-Plassen. Da ist eine tolle Pferdeherde. Und ich sage dann immer, wer immer nur der Herde folgt, sieht irgendwann nur noch Ärsche.
Sehr schön.
Also darum, man darf einen Schritt voraus sein, man darf seinen eigenen Weg gehen und man darf das auch zeigen.
Ist das denn ein Frauenthema?
Ich glaube, dass es mehr ein Frauenthema ist, also schwarz-weiß nicht. Mhm. Aber wenn du mich fragst von der Balance her, denke ich, dass mehr Frauen da Schwierigkeiten mit haben als Männer. Also ich kenne viele und da können wir uns Frauen sicherlich ein Beispiel von abzwacken. Viele Männer, die einfach rausgehen und sagen, ja super, ich kann das, ich bin das. Ne? Und aber vielleicht innen auch ne, noch nicht so ganz sicher wissen, ob es denn so ist oder nicht. Aber einfach mal wagen, ne, den Mut haben, Sachen anzugehen und sich zu zeigen.
Liegt das vielleicht auch so daran, also wenn, um es jetzt mal ein bisschen zu pauschalisieren, und der Mann rausgeht und sagt, ich mache das jetzt einfach mal, ich hau mal so richtig da auf die Trommel, auch wenn da vielleicht noch nicht so die 120% dahinter stecken, hat das vielleicht auch sowas mit zu tun, wie denken die anderen über mich?
Das kann sicherlich auch, also es gibt wahrscheinlich verschiedene Faktoren, ne? Die einen, die das vielleicht von zu Hause aus ne, so eine Bescheidenheit mitbekommen haben, andere, die vielleicht Angst haben vor dem, was andere Menschen über sie denken, ne? Also wir sind ja ganz oft darauf gepolt, ne, zu schauen, was andere Menschen von uns finden. Gerade in den sozialen Medien heutzutage kann das natürlich auch bestimmte Ausmaßen annehmen, wo man selbst denkt, oh Gott, ne, das wollte ich jetzt nicht. Darum ist sicherlich immer ein guter Ratgeber, sich zu überlegen, ne, wie, wo, wann, was. Aber trotzdem den Mut zu haben und einfach mal für sich zu sagen, ich habe hier mein Standing, ich kann das. Also ich rede jetzt gar nicht so unbedingt davon, dass das nur jetzt ne, fake it until you make it ist. Das kann auch manchmal helfen. Manchmal kann nämlich gerade das dazu ne, einen den Impuls geben und den Mut geben, dass man es dann eben dann doch kann. Weil man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ja.
Ich meine, dieses fake it till you make it, magst du das mal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären?
Ja. Also das heißt ja im Prinzip, zeig etwas oder tu etwas, ne, bevor du es vielleicht auch wirklich bist, also dieses Selbstbewusstsein vielleicht noch nicht hast, ne, aber dass du trotzdem nach außen hin so ein bisschen tust, als ob. Und ich glaube, dass das manchmal schon helfen kann, weil es einem selbst vielleicht hilft, den extra Schritt zu gehen. Dann vielleicht die Reaktion, die man bekommt, ne, diese Anmutigung von anderen oder den Respekt oder vielleicht auch Bewunderung oder aber eben Interesse. Das sorgt wieder dafür, dass man auch das Selbstbewusstsein ein wenig weiter stärken kann. Und es kann also in dem Falle nur eine Win-Win-Situation sein. Und manchmal, das kennen wir ja, denke ich, alle, das ist, denke ich, universal. Wir können uns selbst als Mensch total klein machen, indem wir uns ganz fürchterliche Sachen innerlich sagen. Und wir können uns ein Riesensmile auf unser Gesicht zaubern, wenn wir uns erzählen, wie toll wir sind und was wir alles können. Und alleine schon durch diese innere Einstellung zeigt man auf einmal nach außen etwas ganz anderes.
So ist es.
Und auch das ist ein Stück Selbstmarketing.
Ja. Also fake it till you make it. Du kennst bestimmt den TED-Talk. Ja, also Amy Cullen ist, glaube ich, die. Ne?
Also, die hat auch was über Body, ne? Language, also genau. Wie die Körpersprache.
Genau, aber ist, also wird teilweise, also ich finde den sehr, sehr gut, den TED-Talk. Wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da mal reingucken will, einfach mal googeln, TED, T-E-D, Talk und dann Amy Cullen mit C, C-U-L-L-E-N. Packst dann aber auch nochmal in die Shownotes. Da geht es genau darum, vielleicht mal nicht zu überlegen. Mein Thema ist ja auch so der innere Kritiker, den nicht so zu Wort kommen lassen, sondern wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwo vorne auch zu stehen oder so, vielleicht auch einfach zu denken, nicht dieses, oh Gott, zitter ich vielleicht bei einem Vortrag oder vergesse ich den Text oder so, sondern eher zu denken, nee, ich kann das und das durchzuziehen.
Loslegen. Ja, und das kann sein auf Bühne, aber das kann auch im Arbeitsfeld sein. Also ich sag mal, ich habe 20 Jahre Führungsposition gehabt und natürlich habe auch nicht ich immer gedacht, oh ja, hier, ich bin die Erste, ne, und ich kann das alles und Händchen um hoch, ne, wenn irgendwas gefragt wurde. Aber manchmal habe ich es eben gemacht, obwohl es vielleicht innerlich noch nicht ganz so gestärkt in mir war. Und dann bin ich gewachsen an der Herausforderung. Und dann hat es auch geklappt. Und das stärkt mich wieder fürs nächste Mal, um vielleicht dann doch wieder etwas anzugehen, wo ich auch etwas... Also Mut hilft da dann oder stärkt auch ne, den eigenen Mut.
Kannst du denn so ein Beispiel uns mal nennen, so von einer Zeit als Führungskraft? Warst du ja sehr, sehr lange so, wo du gesagt hast, Mensch, das war vielleicht gefühlt, vielleicht eine Nummer, eine Schulgröße zu groß, aber du hast es trotzdem gemacht?
Also ich bin 7 Jahre lang Direktorin gewesen fürs niederländische Büro für Tourismus in Köln. Und natürlich, wir haben verschiedene Marketingkampagnen immer uns wieder überlegt und wir haben das nicht allein gemacht, sondern immer mit einer ganz großen Anzahl Geschäftspartnern aus den Niederlanden selbst. Das war unser Businessmodell, ne, dass wir nichts alleine tun, sondern immer nur zusammen. Okay. Ganz aus dem Prinzip, was übrigens auch ein Prinzip ist, was ich sehr gerne anwende, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter.
Sehr schön.
Und das war immer so unser, ich sag mal, unser Grundgedanke. Und dann habe ich mir zum Beispiel, also wir sind ja gerade hier von Mathilde begrüßt worden, deinem Hund, ich habe mir dann irgendwann überlegt, Holland ist so nah an Nordrhein-Westfalen, es gibt so viele Menschen mit Hund und die wissen nicht, wohin, in Urlaub vielleicht, ne, wollen den Hund aber mitnehmen. Warum machen wir nicht eine riesen Hundekampagne?
Okay.
So, und Kollegen haben gesagt, Anouk, du spinnst. Ne, Vorgesetzte haben gesagt, Anouk, das ist Quatsch. Ne, und Geschäftspartner, die wussten erstmal nichts von der Idee. Also, was habe ich gemacht? Ich bin einfach rausgegangen und ich habe einfach meine Idee, die ich hatte, habe ich einfach immer mal wieder in Gesprächen mit allen möglichen, also intern, extern, mit Geschäftspartnern, aber auch mit Kunden, habe ich immer wieder fallen lassen. Also, ich sehe das genau vor mir, eine riesen Hundenkampagne in den Niederlanden. Und ein Jahr später hat die Kampagne stattgefunden mit einem Budget von 250.000 Euro. Irgendwie 10 Partner, die sich daran verbunden haben. Ja. Und war ein Riesenerfolg. Also von den Zahlen, dann haben wir dann ein Jahr später gesehen. Und das meine ich eben manchmal vielleicht, auch wenn man es nicht weiß, auch wenn die Realität noch nicht dem entspricht. Aber es hilft, groß zu denken.
Ja. Ja.
Und aus dem großen Denken eben Enthusiast Leuten davon zu berichten. Und ob es dann von der eigenen Idee ist oder von der Persönlichkeit oder von dem, was man gerade vor Augen hat, einem Projekt oder wie auch immer. Mhm. Und sich trauen, damit rauszugehen. Denn es tut ja sonst niemand in dem Falle für mich.
Klar.
Also ist klar, wenn einer das voranbringen will, dann ich. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich auf unterschiedliche Arten und Weisen immer wieder, das hat sich bestimmt über 3 Monate, 4 Monate gestreckt, immer wieder diese Idee irgendwo droppe. Mhm. Sei es eben auf dem Kongress, wo ich war, oder sei es einfach ein 1-zu-1-Gespräch oder bei einem Mitarbeiter-Lunch, den wir hatten. Ich habe immer wieder die Hunde rausgebracht. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Ne?
Ja,
aber
ja,
um anzuzeigen, ja, es geht auch im Alltäglichen. Also egal, was für eine Idee man hat oder wie verrückt sie ist oder ob sie jetzt schon da ist oder nicht, mit dem Mut und mit dem sich selbst zu zeigen und zu tun und zu machen, kann man Großes erreichen.
Also es gefällt mir total gut, gerade dieses, dass du es gesagt hast, auch mal groß denken. Sich das zu erlauben.
Absolut.
Ja? Weil ich merke das immer wieder auch in Coachings, dass Menschen bestimmte Ziele vielleicht schon formulieren, aber die dann relativ klein sind. Und wenn man dann sagt, aber geh doch mal ein bisschen, denk doch mal, mach den Radar mal weiter auf und guck mal, was wäre denn alles möglich. Dass dann eher, ich erlebe viele Menschen, die dann eher sehr vorsichtig sind, sehr zurückhaltend, sofort eigentlich die eigene Idee quasi kritisieren, zerreißen, sagen, oh, das ist alles unrealistisch. Also du plädierst eher dafür.
Ich plädiere absolut fürs Großdenken. Super. Bin ich für bekannt gewesen, dass die Leute sagen, da kommt die Anouk schon wieder mit einer Idee. Aber was eben der Fall ist, wenn man Enthusiast ist, wenn man weiter dran glaubt, auch in Situationen, wo es eben vielleicht gar nicht so realistisch erscheint, gewinnt man auf einmal Menschen, die mit einem daran glauben. Und bei diesem Spruch, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter, merkst du dann eben auch, dass da eine eigene Dynamik daraus entsteht. Und wenn du das jetzt 1, 2, 3 Mal gemacht hast und das dann auch wirklich natürlich zu einem Erfolg, ne, gebracht hast, also zum einen stärkt es dein Selbstbewusstsein ungemein, es sorgt dafür, dass dein Selbstmarketing natürlich funktioniert und es sorgt auf einmal dafür, dass Menschen gerne mit dir liiert werden wollen oder an dein Projekt oder deine Idee oder na, was es auch immer ist, ne, mit dir gemeinsam etwas machen wollen. Und das sorgt dafür, dass Erfolge entstehen, dass du dich selbst aber eben auch, weil wir über Selbstmarketing sprachen, ne, dass du dann eben auch ein Image bekommst. Und die Amerikaner, die haben es natürlich richtig drauf, also da gibt es diese Moonshot-Projekte,
okay,
um das vielleicht nochmal, um nochmal eine Dimension obendrauf zu bringen.
Was ist das? Moonshot?
Moonshot. Okay. Ganz nett, ne? Und zwar ein Moonshot-Projekt ist ein Projekt, was so groß ist, dass man im Prinzip die Vision hat, man weiß aber eigentlich auch noch gar nicht, wie dorthin zu kommen. Also der Weg ist ein bisschen auch learning by doing. Und was sich herausstellt, dass viele, viele dieser Moonshot-Projekte leider dann doch scheitern. Aber mit dem Zwischenresultat, was man erreicht hat,
ja,
ne, was dann schon so interessant ist, entstehen oft ganz neue Sachen wieder.
Super.
Also es ist so ein Moonshot-Projekt, Ist natürlich super, wenn es funktioniert, aber ganz oft sieht man, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Trotzdem aber, weil wir alle als Team dann zum Beispiel so eine Vision miteinander haben und dran glauben, und ne, sorgt es auch dafür, dass man noch stärker miteinander verbandelt ist. Also ich glaube, dass hier Steve Jobs, mhm. ne, der hatte einige dieser Moonshot-Projekte, und man hat immer gesehen, der hatte Leute um sich, die an ihn glaubten, die mit ihm wollten, wahrscheinlich schlecht bezahlt waren, ich will es nicht wissen, und trotzdem aber den Weg gegangen sind. Und wenn es dann scheitert, dann ist man trotzdem aber schlauer, und entweder es entsteht wieder eine ganz neue Idee, oder die Leute sind eh so jeck, haben wieder neue Gedanken.
Ja, oder dass man vielleicht einen Teilbereich zumindest manchmal mitnehmen kann. Ich denke, es gibt viele Innovationen, die quasi so eine Art, ich nenne es mal so By-Product irgendwo waren aus Projekten, wo man vielleicht gar nicht am Anfang irgendwo dran gedacht hat.
Absolut. Und weil es ein Moonshot ist, das heißt, das ist ja ein sehr weiter Weg, ist alles, was ja schon ein Stück weit ist, ist ja schon groß. Ne? Und darum, klein, denk mal, du das gerade sagtest, ja, da würde ich auch jeden bitten wollen, für sich zu versuchen, das für sich abzulegen und wirklich mal verrückt zu denken und sich ein Gläschen Wein zu nehmen oder eine leckere Schokolade oder was auch immer hilft, einen guten Spaziergang draußen, und zu überlegen, okay, wie könnte ich es größer machen? Denn klein kann es immer noch werden.
Ja,
das ist darum, ja, hab den Mut, denke groß. Es hilft dir in meinen drei Säulen, ne? Wenn es geht um Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und Selbstmarketing, ist es für alle drei ein Gewinn.
Also sehr gut. Du hast jetzt gesagt, die drei Säulen, also Selbstentfaltung, heißt für dich was?
Das sind so Kompetenzen und Fähigkeiten, ne? Und wie man die für sich noch weiterentwickeln darf und möchte. Ich glaube persönlich an das Prinzip lebenslanges Lernen. Mhm. Ich mag das unheimlich, und desto mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Aber ich kann mich da so erfreuen dran, wenn ich wieder Neues, also ich mache jetzt gerade eine Ausbildung zum Coach, ne, und es macht mir einfach so viel Spaß, und ich lerne Sachen, wo ich dachte, mein Gott, jetzt habe ich 20 Jahre, habe ich eine Führungsposition gehabt, aber das sind ganz viele Sachen, die ich gar nicht wusste. Mhm. Ne, und ich bin wieder reicher geworden. Und ich habe für mich ein Modell entwickelt, das heißt der Anuk-Index.
Okay, erzähl.
Und der Anuk-Index ist so für mich ein Leitrad für meine persönliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich dann weiterentwickeln möchte. Und zwar ist es, man muss sich so eine Art Siebeneck vorstellen.
Ja.
Und das Siebeneck besteht aus sieben unterschiedlichen Kompetenzen. Das kann also sein Lachen und Loben. Das kann sein Lack und Leder. Da lachen die meisten, wenn sie das hören.
Das heißt, du legst selber den Index fest oder gibst du das vor?
Nein, ich habe den Index, die Elemente festgelegt. Also es gibt beim Index, das habe ich mir sagen lassen, mein Mann kommt aus der Bank. Der Index hat ja immer Mitglieder, also Members. Ne? Und ich habe also sieben Index-Members entwickelt. Und jeder kann für sich so ein bisschen schauen, okay, in welchem dieser Index-Member fühle ich mich schon sehr zu Hause, oder wo sehe ich Potenzial für mich, oder was finde ich spannend, um zu lernen.
Moment, warte mal ganz kurz. Also, ich kann da kaum noch zuhören. Also reden wir bitte über den Index Lack und Leder.
Ja.
Erzähl.
Ja, der spricht sehr viele an, und ich habe dir das extra so gewählt. Ne, weil man die Domina in ihren Schüchchen und mit der Peitsche schon so vor sich sieht.
Ja.
Was ich aber damit meine, ist vor allem, dass wir uns auch trauen dürfen, Nein zu sagen. Dass wir uns trauen dürfen, unsere eigene Meinung zu haben.
Mhm.
Dass wir uns trauen dürfen, um vielleicht auch mal schlagfertig zu sein. Wenn es denn auch mal angebracht ist.
Mhm.
Und das sind so verschiedene Elemente, die, und auch hier sind es öfters mehr die Frauen, die etwas weniger von diesem Lack-Element, sage ich mal, in sich haben, weil man zurückschreckt. Und ich sage, ne, für eine der Selbstentfaltung ist eben zu lernen, auch Respekt zu erzeugen, indem man eben Nein sagt, indem man eine Meinung vertritt, indem man vielleicht nicht so auftritt, wie es vielleicht mal von einem erwartet wird. Und auch das darf man.
Ist das denn etwas, was dir leicht fällt?
Das habe ich sehr lernen dürfen,
okay.
In meinen vielen Jahren, aber tut immer noch. Ne? Also mir, ich weiß nicht, ich glaube, das geht ganz vielen so, dann liege ich abends im Bett, dann denke ich, genau, das hätte ich sagen sollen.
Natürlich, klar.
Ne? Als mich so ein Geschäftspartner blöd angesprochen hat heute Mittag. Also so dieses Schlagfertigkeitselement zum Beispiel, das ist etwas, das darf ich immer noch auf Neuen lernen. Aber ich habe schon mir angelernt, und ich habe also so einen bewussten Kuckutag erlebt in meiner Karriere. Und an diesem Kuckutag ist wirklich Murphy's Law vorbeigekommen.
Ja.
Da ist alles schief gelaufen, was man sich so vorstellt. Und da hätte mir zum Beispiel Lack sehr gut geholfen. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Das habe ich erkannt und daraufhin habe ich mir schon verschiedene Sachen angelernt und wie man denn dann in bestimmten Situationen, auch wenn es einem nicht so leicht fällt, um Nein zu sagen, wie man es aber trotzdem machen kann.
Hast du da einen ganz konkreten
Prozess? Ja, also man neigt ja dazu, oder ich habe früher sehr dazu geneigt, um sofort Ja zu sagen, wenn mich jemand was gefragt hat, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Da war wieder einer, der so die Arbeit ganz gerne, ne, weil ich, wie du schon sagst, da sehr viel mache und recht schnell. Ja. Der dachte auch, da kann die andere das auch noch machen. Ja. Und dann habe ich immer direkt Ja gesagt. So, und da habe ich zum Beispiel gelernt, um erstmal zu sagen, du, wenn du es nicht schlimm findest, lass mich mal ganz kurz drüber nachdenken, ich komme da morgen drauf zurück.
Sehr schön.
Damit sage ich nicht nein, ne, direkt und baue mir eine Brücke ein und am nächsten Tag kann ich dann, ne, habe ich dann drüber nachgedacht, habe eine gute Argumentation und kann sagen, du, sei mir nicht böse, aber die Qualität, die es erwartet, ne, die kann ich da in dem Fall nicht bringen und darum sei mir nicht böse, wenn du es dann bitte doch selbst machst.
Sehr gut, also das heißt so Tipp von deiner Seite aus, sich, also Zeit gewinnen erstmal.
Zum Beispiel Zeit gewinnen, für die dazu neigen, so wie ich damals auch, ne, direkt Ja zu sagen. Mhm. Aber es gibt auch Sprüche, die man sich merken kann, ne, für den, der das vielleicht schon direkt umsetzen kann und zu sagen, du, tut mir leid, ich hoffe, du hast Verständnis dafür, wenn ich jetzt auch Nein sage. Mhm. Das erfordert dann aber in dem Falle vielleicht für diejenigen, die das nicht so gut können, etwas mehr Mut. Aber wenn man das übt und wenn man das dann auch gelernt hat, vorher vielleicht im Spiegel sich öfters mal dieses Nein sagen und dann in der Situation auch anwendet, auch das stärkt wieder das Selbstbewusstsein und sucht im Selbstmarketing wieder dafür, dass man vielleicht ein Stückchen mehr respektvoller angenommen wird. Und darum, dass ich eben daran glaube, dass ja, die Elemente zusammengehören, ne, die drei Säulen und eben Lack und Leder einer der Beispiele
super.
Ist.
Also der Begriff, der wird nicht mehr rausgehen. Ich muss in Sachen Nein sagen, fällt mir gerade noch was ein. Ich habe, das ist viele Jahre her, mich teilweise im Büro geärgert, wenn alle so um einen großen Tisch im Besprechungsraum saßen. Da war dann Flipchart und dann hieß es immer so, wer protokolliert die einzelnen Punkte an Flipchart mit?
Also ja.
Bestimmt auch.
Oh, das kenn ich,
und dann hieß es so oft, Claudia, du hast doch so eine tolle Handschrift, machst du das bitte? Und ich habe jedes Mal, also beim ersten Mal ist ja noch schlimmer eigentlich, beim ersten Mal habe ich mich gefreut. Ich habe nur das Kompliment gesehen. Und spätestens beim 10. Mal habe ich gedacht, ihr blöden Affen am Tisch. Es waren übrigens nicht nur Männer, sondern Männer und Frauen. Aber ich dachte, kann doch einer auch von euch irgendwo. Oder dann lernt man ein bisschen schön schreiben. Da gibt es ja entsprechend auch fürs Flipchart Gestaltung und gibt es ja entsprechende Workshops. Ich habe mir dann aber irgendwann auch mal einen Spruch, also da kannst du ja schlecht rausgehen aus der Situation zu sagen, ich muss nochmal drüber nachdenken. Aber ich habe dann irgendwann einfach frech grinsend, zwar jedem im Raum klar, dass es nicht stimmt, sagt, es tut mir leid, ich habe gerade Probleme mit meinem Handgelenk, muss heute jemand anders machen.
Super, ne? Super.
Also einfach, wenn man sagt irgendwie so, ich nochmal und nochmal passiert die Situation, beim nächsten Mal bringe ich den Spruch an. Ja?
Super.
Lack und Leder. Super. Wunderbar. Gibt es da sonst noch so? Also wo Lack und Leder in einem Index irgendwo drin ist, was gibt es denn da sonst noch von Edition?
Also in dem ist auch noch drin dieses Lachen und Loben, weil ich auch daran glaube, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen bin ich ein großer Fan davon, dass man sich Feedback gibt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob deine Zuhörerinnen und Zuhörer das auch kennen, aber meistens fragt man um Feedback und dann kriegt man eigentlich meistens ganz oft auch zu hören, was nicht so dolle läuft.
Vor allem das, ja. Oder es war jemand im Führungskräfteseminar und verpackt das in Sandwich.
Und verpackt das in Sandwich, genau. Dann kommt was Nettes und was nicht Nettes und dann wieder was Nettes vielleicht. Ne? Und dann kommt aber letztendlich kommt weder das Lob gut an, noch die aufwertende Kritik, weil grundsätzlich kann man von Feedback sehr viel lernen, auch von, ich sag mal, wertgeschätztem kritischen Punkten. Ja. Und ich finde es so schade, und ich glaube, gerade in Deutschland, ich glaube, in Amerika auch, das ist da wahrscheinlich ein bisschen anders und da wird ja jeder gefeiert, manchmal vielleicht dann auch wieder too much, aber gut. Aber dieses, ich sag mal, diese Lobkultur, die kennen wir hier in Deutschland nicht wirklich. Ja. Und ich glaube daran, dass es hilft, um auch andere erfolgreich zu machen, im beruflichen Kontext wie im privaten. Denn wer dafür sorgt, dass andere erfolgreich sind, ist letztendlich auch erfolgreich. Und dieses andere in diesen erfolgreichen Status bringen, sorgt eben auch oder hilft eben auch mit dabei, dass man andere lobt, dass man eben erzählt, was schön ist, dass man den Blick auch darauf richtet, was positiv ist und auch das Menschenbild so hat, dass man erstmal schaut, was ist eigentlich toll, was gefällt mir. Weil dieses, ich sag mal, negative Feedback, das machen wir selbst sehr gut. Ne? Da sind wir, glaube ich, alle sehr, oder ist da jeder wahrscheinlich sehr gut drin, sich selbst kritisch zu sehen. Und es ist so schön, wenn man diese Wertschätzung, diese Anerkennung vielleicht von anderen auch bekommt und wenn man sie ausspricht. Und man merkt selbst, während man es sagt, kriegt man ja auch ein Lächeln im Gesicht. Das tut einem ja selbst auch gut.
Ja, genau. Ja, also ich habe gerade, fällt mir dazu ein, wir sind jetzt gerade am Anfang des neuen Jahres, irgendwo einen Spruch gelesen, Ich wünsche Ihnen das für 2020, was Sie den anderen Menschen wünschen.
Ja. Vielleicht toll, ja. Oder? Da ist ja, ich sag mal, Karma, alles kommt zurück. Ja. Und das, da gibt es irgendwie so ein sehr schönes Sprichwort, der Duft der Rose bleibt an der Hand von demjenigen, der die Rose gibt.
Okay, das kann ich
sagen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich glaube, dass bei dem Prinzip des Lobens, dass da beide was von haben. Also zum einen sorgt es für wieder hier auch mehr Selbstbewusstsein und Selbststärkung und auch Selbstentfaltung, ne, bei der Person, die das Lob bekommt. Mhm. Und es sorgt auch dafür, dass man das einem selbst gut geht. Und das Interessante ist, es ist eine Art Marktforschung, ein Experiment, was stattgefunden hat in den Niederlanden. Da wurde festgestellt, dass eine Gruppe von Studenten, die gelobt wurde, die ersten, ne, zu den besten dreien gehörten, im Gegensatz zu der Gruppe, wo keiner gelobt worden ist, dass es da war, dass natürlich die gelobt wurden, sich sehr erfreut haben. Aber dass vor allem die aus dieser Gruppe nicht gelobt worden sind, ne? Das waren ja dann immer noch die schlechter als das ein Drittel waren, die haben aber gesehen, was Lob mit den anderen tut und haben gedacht, boah, das möchte ich eigentlich auch und haben sich aufgrund dessen mehr angestrengt bei der nächsten Prüfung und haben bessere Noten erzielt. Mhm. Also das heißt, dass dieses zum einen, also warum ist das so? Es hat sich festgestellt, dass die Norm sich nämlich verändert hat und dadurch, man möchte gern dieser Norm zugehörig sein. Und das bedeutet eben auch in Teams oder eben in Familie oder bei Freundschaften, die hören, dass jemand gelobt wird, die fühlen sich auch nochmal extra, kriegen den Impuls, um was Schönes, Gutes zu machen. Also mit Loben kann man wirklich viel erreichen und darum ist es einer meiner Anuk-Indexe.
Super, super. Also ich habe jetzt gerade festgestellt, auch bei mir so, zwischen dem, wo man sagt, aha, habe ich verstanden, hört sich toll an, hinzu, da brauchst du jetzt gerade einen Praxistransfer. Ich werde mir vornehmen, heute noch, es ist noch genug Zeit, nach unserer Podcast-Aufnahme, ich werde jemanden, einen netten Menschen mir suchen, ein Opfer, so ein Lobesopfer sozusagen, und werde diesen Menschen, muss natürlich aus dem,
ne, muss es ehrlich gemeint sein,
aus dem Herzen kommen, sonst ist es kein wirkliches Lob, sonst ist es
Manipulation.
Und heißer Dampf, den man sich schenken kann. Ja. Und vielleicht, also ich mache das jetzt heute, vielleicht kann ich ja jemanden von den Menschen, die uns gerade zuhören, auch inspirieren. Schauen Sie doch mal, wenn Sie schon gelobt haben heute, können Sie ja vielleicht noch mal jemanden loben. Oder wenn das noch gar nicht der Fall war, finden Sie jemanden. Egal wen, rufen Sie jemanden an, sagen Sie was Nettes. Ich denke, man kann über jeden Menschen irgendwo, selbst den schrecklichen Nachbarn, irgendwo noch was Nettes sagen. Ganz im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere knatscht, wenn man statt knatscht mal was Nettes sagt, vielleicht dann auch sogar der Dampf rausgeht.
Ja.
Super. Ja, jetzt, du, pass auf, der Podcast, der geht ja, also mein Thema ist ja Ziele erreichen, Selbstmanagement und so. Und wie sieht es denn so aus bei dir mit Zielen? Sind Ziele für dich wichtig im Leben oder bist du eher so der Typ, die sagt, der Weg entsteht beim Gehen?
Nee, ich bin in der Tat ein Fan und ich nenne das für mich dann persönlich Challenges. Mhm. Also ich definiere mir so pro Jahr immer so 3 Challenges, von denen ich sage, die möchte ich gerne umsetzen im nächsten Jahr. Mhm. Also ich habe das vor 10, 11 Jahren hatte ich einen Augenblick, der mich so ein bisschen entrissen hat und wo ich gedacht habe, so geht's nicht weiter. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, war so auf so einem, ich sag jetzt mal, in so einem Modus, ne, dass man in so einem Hamsterrad ist und habe gesagt, so möchte ich eigentlich nicht, weil wir haben ja nur ein Leben und das geht manchmal schneller vorbei, als man denkt. Und daraufhin habe ich gedacht, so, ich suche mir jedes Jahr was raus, was so mich einerseits vielleicht aus meiner Komfortzone holt oder andererseits mich, was ich immer schon mal machen wollte, oder etwas, was mich vielleicht bestärkt in einer anderen Sache. Okay. Und das war also das, um konkret zu werden, dass ich bin mal beim Schlag den Rab-Casting dabei gewesen. Ehrlich? Das hatte sich dann allerdings auch mein Neffe für mich überlegt. Der hat gesagt, Anna, ich habe eine Challenge für dich. Geh zum Schlag den Rab.
Okay.
Hat seine Tante leider nicht im Fernsehen gesehen, denn ich bin im Casting gescheitert. Aber gut, es war eine super lustige Herausforderung und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe sehr viel gelernt, weil man muss ja sein Allgemeinwissen fürs Casting schon alleine aufbauen. Also das war sehr nutzbringend. Ich habe einen Halbmarathon gemacht mit 40. Ich bin Jakobsweg gelaufen alleine. Und um vielleicht eine Sache zu nennen, die mich, weil die meisten Sachen habe ich geschafft, ne, und habe auch sehr viel Freude gehabt. Und dann bin ich aber leider, also psychisch zumindest, gescheitert. Ich habe einen Kochkurs für Anfänger besucht.
Und ich habe dieses Thema erwartet, aber nicht einen Kochkurs.
Da habe ich heulend in der Küche gestanden, weil es mich so aus meiner Komfortzone gebracht hat, weil ich nicht kochen kann und auch nicht so doll finde. Ja, das war für mich so eine richtige Herausforderung. Ne? So, das, und die habe ich natürlich gemacht und gemeistert, aber trotzdem, die war sehr schwer für mich. Okay. Und ja, jetzt im letzten Jahr habe ich den Podcast eben rausgebracht, mein Buch geschrieben und einen Triathlon. Also es ist immer was Unterschiedliches.
Und dieses Jahr gibt es da schon die
Challenge? Ja, und dieses Jahr gibt es auch. Und die ist wirklich auch wieder so etwas aus der Komfortzone rausholen, weil sie anders ist als anders. Ich habe mir für dieses Jahr überlegt, dass ich loslassen möchte. Mhm. Also das heißt loslassen, dass ich diese Challenges mache. Aber das ist dann auch eine Challenge, aber gut. Loslassen im Sinne von vielleicht einfach mal ausatmen und schauen, welche Früchte man erntet, wenn man vielleicht nicht diese Challenges und diese Disziplin und diese Aktivitäten alles tut, und konsolidieren. Ich habe im letzten Jahr sehr viel vorangebracht, in den letzten Jahren eigentlich, und konsolidieren bedeutet so ein bisschen das Ganze jetzt einfach mal in ihre Kraft setzen.
Ja.
Und das ist, hört sich vielleicht für den einen oder anderen, der denkt, was denn jetzt? Aber für mich ist das herausfordernd und spannend und zugleich auch schön.
Super.
Ja.
Du hast es jetzt direkt schon erwähnt, Buch.
Ja.
Dein erstes.
Ja.
Und es kommt im Februar, Mitte Februar.
Ja, ich bin ganz aufgeregt.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein tolles Gefühl, oder?
Ja. Also das ist so eine der Sachen, vielleicht kennst du das auch oder deine Zuhörer, Zuhörerin, dass man früher so einen Glaubenssatz hatte, dachte, ach, das kann ich nicht, also Bücher schreiben, das war bei mir früher so, ne, das können alle anderen, aber ich nicht. Und irgendwann habe ich den Glaubenssatz für mich einfach abgelegt und habe gesagt, nö, ich kann das auch, ne, natürlich. So, und das ist so ein bisschen fake it until you make it, ne? Also ich habe einfach, wenn ich mir das jetzt oft genug sage, dass ich das kann, dann wird das auch. Und in der Tat, es hat sehr gut geklappt. Es ist einfacher, viel, viel, viel einfacher gewesen, als ich es mir jemals vorgestellt hätte. Und ich bin natürlich wahnsinnig aufgeregt, wenn es denn jetzt rauskommt. Das ist so wie, ja, man hat was produziert, was
sich auch getraut, denke ich. Ne?
Getraut,
umgesetzt, produziert.
Gemacht. Und da ist so auch wirklich, ich sag jetzt mal, meine ganze Erfahrung, also das Buch heißt Upgrade Yourself, glaub an dich. So heißt mein Podcast und das Buch heißt, Entschuldigung, Upgrade Yourself, souverän und selbstbewusst als Frau im Job.
Okay.
Und darum ist es sehr nah mit meinem Podcast auch verbunden. Aber da sind eben die ganzen, ich sag mal, 20 Jahre Erfahrung als Führungsposition, aber eben auch alle 45 Lebensjahre Erfahrung drin gepaart.
Ja.
Und das ist wirklich ein Anuk-Buch.
Super.
Und da kommt der Anuk-Index drin zurück und das Selbstmarketing und die Selbstbewusstsein.
Genau.
Ne? Das
also sind die drei Säulen, was du gesagt hast, genau. Ja, ich habe ja so im ersten Buch bei mir, das ist ein bisschen gehadert. Und weißt du, was ich gemacht habe? Immer dann, wenn so der Kritiker zugehauen hat und gedacht hat, oh, ich kann das nicht und das Schreiben. Und ich bin in Buchhandlung gegangen und habe mich einfach reingestellt und habe gedacht, hier gibt es so viele Titel und es sind noch viel, viel mehr vorbestellbar. Es ist also nichts, was nur 25 Leute irgendwo in Deutschland vielleicht können, sondern es schreiben ganz, ganz viele. Warum denn ich nicht auch?
Das ist ja cool. Das ist ja cool. Wirklich? Ich habe es nicht gemacht, aber wäre eine super Idee gewesen.
Ja, also ich habe Druckerschwärze geatmet, kann man nicht anders sagen. Ich habe mich da hingestellt und es ist, ich denke, jeder von uns, also gerade bei dem Erstlingswerk, denke ich, jeder von uns kennt, denke ich, Bücher, wo man sagt, boah, wie super sind die? Ich denke dann so das Mittelmaß, das Gesunde, wo man sagt, ach Mensch, klasse, schön, dass ich das gelesen habe. Und also ich kenne nur ganz wenige Bücher, wo ich denke, nee, also das war nichts. Also würde ich sagen, vielleicht 5% der Bücher, die ich irgendwo im Bücherregal stehen habe. Und ich glaube sogar für die so Zahlen, Daten, Faktenmenschen könnte man jetzt sogar argumentieren, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man so ein ganz schlechtes Buch schreibt, sondern mindestens im Mittelfeld, aber vielleicht auch sogar ganz oben mit dabei. Ne?
Ja, wir werden sehen, es ist ja sehr spannend und natürlich bin ich guter Dinge und glaube ich auch, dass das Buch Relevanz hat für alle diejenigen, und das richtet sich nun mal an Frauen, ne, also an alle Frauen, die sagen, sie möchten entweder gerne in ihrem Beruf etwas, den nächsten Schritt machen oder die neue Impulse gerne haben möchten oder vielleicht für Frauen, die sagen, okay, wie geht's überhaupt? Also wie, ne, wie kann ich mich in meiner Arbeitswelt ja, zurechtfinden? Also darum, es hat eine sehr breite Range.
Sagst du nochmal ganz kurz den Titel?
Ja, der heißt Upgrade Yourself, souverän und selbstbewusst als Frau.
Ach, das möchten wir alle, auf jeden Fall. Zumindest die meiste Zeit, oder?
Ja.
Und das boosterst du, also habe ich richtig verstanden, richtest dich jetzt nicht nur an die Direktorin, die Managerin?
Nein, das richtet sich nicht unbedingt, auch nicht an die, die unbedingt nur eine Führungsposition haben wollen, sondern auch die, die einfach gut in ihrem Fach sein möchten und wissen wollen, wie kriege ich Balance zum Beispiel zwischen Arbeit und Privatleben hin. Ich habe auch ein Kapitel von Müttern für Mütter. Ich bin selbst keine Mutter, aber ich habe in meinem Umfeld 40 Frauen gefragt. Mhm. Erzähl doch mal, wie lässt sich das denn vereinen und welche Tipps habt ihr und was läuft gut, was läuft nicht gut, und habe das gesammelt und dafür dann auch Dank an alle meine Freunde und Geschäftspartnerinnen und Mitarbeiterinnen und Kolleginnen, die mir da Input gegeben haben.
Jetzt musst du ganz kurz, sonst wird es wieder ein Cliffhanger. So. Ja. Also so ein Tipp, wo du sagst, Mensch, das ist so der ultimative Tipp.
Ja, ich fand es sehr lustig. Meine Schwester, die hat zum Beispiel gesagt, ja, einfach mal die Familie zu Hause lassen.
Was heißt
das? Also gedanklich. Ne, wenn man woanders ist, einfach mal vielleicht auch sagen, die Probleme der Kinder, ne, vielleicht der pubertierenden jugendlichen Söhne ne, oder der Tochter, die die vielleicht gerade Zahnschmerzen hat oder Albträume nachts, ne, einfach vielleicht zu Hause lassen und sich bei der Arbeit wirklich auf die Arbeit konzentrieren.
Also da sein,
und
wo
auch
man ist.
Da sein, wo man ist, genau. Ja. So dass, wenn man dann nach Hause kommt, auch wieder voller Energie, ne, für die, ich sag mal, Herausforderungen und die schönen Seiten, ne, auch da dafür da sein kann.
Könnte man das nicht auch verallgemeinern, überlege ich gerade? Also dieses Fokussieren, da sein, wo man ist, auch wenn ich wieder zurückkomme, dass ich auch,
ja, genau,
dass ich auch den Arbeitsalltag
da lasse. Das gilt für die andere Seite genauso,
ja, genau.
Wenn man bei der Familie ist, eben bei der Familie zu sein.
Ja.
Und nicht so sehr in den Gedanken, welches Projekt man jetzt noch anstreben muss oder welche Mail eigentlich noch raus müsste. Oder vielleicht doch nochmal das Handy in die Hand nehmen und eine Nachricht schreiben.
Hm. Ja.
Also es sind sehr viele schöne Tipps mit drin, und ich kann mir nur vorstellen, wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir nur vorstellen, ja, was so die Mütter alles so bewegt.
Ja.
Und auch das ist ganz wichtig, dass du auch da für dich dein Selbstbewusstsein und deine Souveränität findest.
Und das Thema, also so Buchschreiben, für dich war es ja, wie gesagt, das erste Buch jetzt. Ich glaube, das ist ja so eine ganz spannende Reise, wenn man die Zusage vom Verlag bekommt.
Ja. Da hätte man mich sehen müssen, denn ich hatte mir zu dem Zeitpunkt ein kleines Häuschen in Holland gemietet, aber ein ganz, 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 ganz kleines Häuschen, also das war früher ein Pferde und ich weiß nicht, was für ein Stall. So, und das war jetzt umgebaut, und dann stand ich da und bekam den Anruf, ja, wir sind dabei, also wir verlegen Ihr Buch. Und dann bin ich wirklich rumgesprungen in diesem kleinen Haus, bin dann raus, weil das war so ein bisschen in the middle of nowhere in Holland, auf dem Land. Und dann habe ich geschrien und dann bin ich da immer hin und zurück gelaufen, und ja, dann gingen die Telefonate Richtung Familie und Freunde. Und das war toll. Ne? Also das war wirklich ein richtig schöner Moment. Es ging, ehrlich gesagt, toi, toi, toi. Es ging sehr einfach. Und so hat sich diese Einfachheit, hat sich über das ganze Prozess des Buchschreibens für mich ergeben. Also es war, ich weiß nicht wieso, aber es war wirklich einfach. Also vielleicht, weil es sehr authentisch ist, was ich schreibe. Und es vielleicht auch raus wollte, ne, was ich da schreiben wollte. Ich weiß es nicht.
Ich denke, so ein Schreibe, also so ein Recherche- und Schreibeprozess, der erklärt ja vielleicht auch teilweise das eigene Denken, dass man dann endlich mal Zeit hat, sich mit einem bestimmten Thema nochmal zu beschäftigen oder die eigenen Perspektiven vergleicht mit dem, was sonst draußen ist, oder vielleicht sich auch mal traut, was ganz Neues zu schreiben,
was
du nicht da war. Ja.
Also mir hat es geholfen, für alle, die vielleicht auch ein Buch schreiben wollen, mir hat es geholfen, dass ich in diesem Häuschen war. Und ich bin morgens sehr früh aufgestanden um 5 und ich war halt nicht abgelenkt, ne, und von nichts und niemandem. Ich hatte mich auch rausgezogen, hatte auch gesagt, ich bin auch
nicht. Du hast es direkt dort so
ich
ein Stück geschrieben?
Da habe ich, ich sag mal nicht alles, aber ich würde sagen 60-70% habe ich da geschrieben. Und habe auch wirklich, also ich hatte auch genug Material mitgenommen zum Recherchieren. Mhm. Und gut, Google ist ja überall dabei. Ne? Und hatte Bücher mir mitgenommen zum Lesen, hatte mir vorher Artikel ausgedruckt, die ich dann da auch gelesen habe. Und wenn ich dann mal gerade nicht mehr schreiben wollte oder konnte, habe ich dann eben gelesen oder mich informiert, und dann habe ich wieder weitergeschrieben. Oder ich bin mal joggen gegangen draußen, ich war gerade in Vorbereitung auf den Triathlon, ne, und oder bin schwimmen gegangen und dann zurückgekommen und habe weitergemacht.
Super.
Ja, das war toll. Also das war für mich, wo ich jetzt sagen würde im Nachhinein, wenn ich das nächste Buch schreibe, dann werde ich wieder mich irgendwo eine Auszeit nehmen. Ja.
Toll. Okay.
Aber so hat jeder sein eigenes Konzept, ne? Natürlich. Aber das war meins. Ja,
ja, ich hatte ja noch irgendwie so vor, weiß ich nicht, das ist also viele Monate her, ein Interview, ich weiß es jetzt nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe oder woanders, aber ein Interview mit einem deutschen Politiker gelesen und dem wurde quasi so ein bisschen durch die Blume vorgeworfen von einem Reporter, wie es das denn sein könne, dass er, ich glaube, das war der damalige Finanzminister, ein Buch schreiben könnte mit seinem Riesenwahnsinns-Arbeitsalltag. Und ich dachte, also man muss es ja nicht unbedingt jetzt, also wer, vielleicht hat er auch einen Ghostwriter, weiß man ja nicht, aber die Frage stand erstmal so im Raum. Und ich fand irgendwie die Frage auch sehr berechtigt aus Sicht einer Autorin, wo ich dachte irgendwie so, ja, also wenn du den Arbeitsalltag so voll hast und gerade als Politiker würde ich zumindest mal davon ausgehen, das ist jetzt eine Arbeitshypothese, dann sagte dieser Politiker und sagte, das ist überhaupt kein Problem, ich schreibe einfach diszipliniert eine Seite pro Abend. Und dann dachte ich, okay, also jeder hat seine eigene Schreibstrategien, aber das konnte ich mir jetzt schwer vorstellen. Weiß nicht, wie siehst du das auch eher im Flow, ne?
Also ich weiß es nicht. Ich glaube in der Tat, dass jeder für sich, und das ist ja das Schöne, selbst entdecken darf, wie es funktioniert. Mhm. Und manchmal ist es ja auch, dass dann äußere Umstände einen manchmal zwingen, dass man eben nicht zum Beispiel zwei Wochen, so wie ich, ne, wegfahren kann, sondern dass man eben wirklich morgens um 5 aufstehen muss oder abends. Ne, ist ja auch, ich würde abends, ich bin kein Abendmensch, ich bin ein absoluter Morgentyp. Also ich stehe lieber um 5 auf und um 8 würde ich aufhören, sage ich jetzt mal, als dass ich zum Beispiel mir die Nächte schreibe. Also darum, ich glaube, das ist für jeden das Sein. Und das finde ich auch schön, ne? Dass Bücher auf ganz unterschiedliche Weise entstehen. Ja. Und ja, man soll für sich rauspicken und darf für sich rauspicken, was einem da selbst gut tut, glaube ich.
Finde ich ganz spannender Gedanke. Also ich glaube, bei dem nächsten Buch, was ich lese, egal ob es ein Fachbuch ist oder ein Roman, einfach so mal im Hinterkopf sich vorzustellen.
Wie ist das jetzt entstanden?
Genau, wie ist das jetzt entstanden? Ja, ja, die Idee, allen drum und dran irgendwo. Super.
Ja,
also aber bei dir ist ja, du hast es eben schon kurz gesagt, da ist ja nicht nur ein Buch entstanden letztes Jahr, sondern auch dein Podcast.
Stimmt.
Und ich habe es, glaube ich, jetzt in der Intro schon so ein bisschen gesagt, ich bin ja tief beeindruckt, als du vorhin auch hier ins Büro reinkamst. Hätte ich einen Hut aufgehabt, ich hätte nicht ihn nicht nur gezogen, sondern mich ganz tief befolgt. Du hast ja zwei Podcasts am Start. Also der eine heißt, wie dein Buch?
Ja, Upgrade Yourself.
Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja. Geht es um das Gleiche wie im Buch? Ist das auch ein Podcast für Frauen?
Nee, das ist ein Podcast für Frauen und Männer. Ich glaube auch übrigens, dass das Thema Upgrade Yourself für Frauen und Männer ist, aber ich merke, dass mehr Frauen sich angesprochen fühlen bei dem Thema als Männer. Aber grundsätzlich, auch was in dem Buch steht, würde ich sagen, ist sowohl für Frauen als für Männer grundsätzlich. Aber vielleicht etwas mehr auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und meiner Sachen, die ich erzähle, glaube ich, spricht es Frauen mehr an.
Also vielleicht ganz kurz so als Idee, Fußnote auch im Podcast, die Herren könnten das ja der Dame ihres Herzens schenken und dann einfach mal selber reingucken.
Das ist eine mega Idee. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber es, am 13. Februar kommt mein Buch raus und am 14. Februar ist Valentinstag.
Ja,
vielleicht mal eine andere Idee als Blumen.
Man kann übrigens also beim Buchhändler des Vertrauens, wie auch sonst im Online-Buchhandel, man kann auch vorbestellen.
Ja, man kann auch vorbestellen.
Ja, super.
Und also da eine super Idee. Dankeschön, Claudia. Und in dem Buch oder in dem Podcast, da ist es so, dass ich eine Woche eben was erzähle zum Thema Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und Selbstmarketing oder eben etwas, was mich dann gerade bewegt. Mhm. Und in der anderen Woche habe ich ein Interview mit einer tollen Frau, die aus ihrem Leben erzählt, die erzählt, wie ihr Upgrade gelungen ist. Da interviewe ich in der Tat nur Frauen und habe schon tolle, viele spannende Geschichten gehört und ich darf mich erfreuen, Claudia, dass du demnächst auch in meinen Podcast kommst. Dankeschön für das tolle Interview, was du mir eben gegeben hast. Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt nochmal für mich schaue, das ist ja schon auch für mich ein Geschenk, denn ich lerne aus jedem Gespräch, was ich führe, lerne ich wieder was Neues.
Ja, so geht's mir auch.
Ich finde Podcasts sowieso ein fantastisches Tool, um sich Sachen anzueignen oder um zu lernen, zu hören. Ich merke auch, dieses Medium des Podcasts spricht mich einfach an und vielleicht war darum auch der Gedanke, ach komm, dann mache ich noch einen zweiten.
Ja, so und der zweite, der hat überhaupt nichts mit deinem Buch zu tun, sondern, ich kann das leider nicht so wunderschön aussprechen, aber Lecker anders.
Ich finde, dass du das sehr schön aussprichst, in der Tat, Lecker anders. Und Lecker anders ist ist mein zweites Thema, wo ich auch sage, das ist mein Expertenbereich, und das ist die deutsch-niederländische Verbindungen. Weil ich Niederländerin bin, hört man jetzt leider nicht. Ich hätte gerne den holländischen Akzent. Ich werde mir den demnächst, glaube ich, ein bisschen aneignen. Mhm. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe immer in meinem Leben fast immer in einer deutsch-niederländischen Unternehmen gearbeitet. Also ich atme und lebe beide Kulturen.
Also du sprichst fließend Holländisch.
Ich spreche auch fließend Holländisch.
Also ich liebe Holländisch. Könntest du einfach für mich irgendwas auf Holländisch bitte sagen?
Das tue ich heel erg graag. En Claudia, ja, ik vind het fantastisch om in jouw podcast hier te mogen zijn. En überhaupt dat ik bij jou vandaag in de Taunus ben, is zo mooi hier.
Dankjewel. Super, super. Oder vielen, vielen Dank. Gut, und da sprichst du dann über die...
Da spreche ich über die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ja. In meinen Vorträgen, die ich halte, ist das teilweise auch ein bisschen witzig gemacht, ne, weil man muss ja manchmal auch Sachen mit ein bisschen mit Humor nehmen.
Aber was ist denn so aus deiner Sicht so der größte Unterschied zwischen den Holländern und den Deutschen?
Also ich würde sagen, der größte Unterschied ist die, die Hierarchie versus dem, ich sag mal, sehr glatten, wir nennen das ein Holland-Polder-Modell. Mhm. Also da gibt es keine Hierarchie in den Niederlanden. Und das wiederum hat damit zu tun, dass wir sehr direkt sind als Niederländer und uns auch, egal wem, unserem Vorgesetzten, wir auch immer direkt sagen, was wir meinen. Mhm. Und eben dieses Duzen und Siezen in den Niederlanden nicht wirklich gegeben ist. Wir duzen uns eigentlich alle.
Okay.
Und in Deutschland ist es dann doch nochmal so, dass 80% aller Deutschen in einem Unternehmen sich noch siezen und Kollegen. Mm, mm. Das finde ich echt eine riesen Prozentzahl. Dass man, wenn man jemanden duzen würde, also sehr schnell entweder auf der Straße steht und das Gespräch nicht weiterführt oder aber einen Auftrag verliert. Wenn es denn zu überraschend ist und wenn es in einer Kultur kommt, die wir in Deutschland auch natürlich noch kennen, die noch von Hierarchie geformt.
Ja, zumal es ist ja auch noch so, also ich denke gerade für diejenigen, die es vielleicht nicht gewohnt sind, es wird ja noch komplizierter, weil es ja auch noch Regeln gibt dazu, wer wem überhaupt das Du anbieten kann und wem nicht.
Ne? Also, und Professor Doktor, ne, oder Professor Doktor Doktor, selbst wenn in den Niederlanden einer das hätte, würde er nicht wollen, dass man ihn so begrüßt. Denn da ist, und das ist lustig, und das wissen eben viele nicht, und gerade, ich sage jetzt mal, es gibt 14.000 NRWler, also aus Nordrhein-Westfalen, die und Niedersachsen, die nach Holland fahren, um dort zu arbeiten, und 7.000 Niederländer, die von der Grenze aus in Deutschland arbeiten. Das heißt, es gibt also nicht nur im täglichen, sondern grundsätzlich ganz viele deutsch-niederländische Firmen. Und wenn man dann den Unterschied nicht kennt, wenn man eben nicht so gut weiß, ne, was bedeutet das, den Niederlanden zum Beispiel, der denkt nicht, dass du ihn mit Respekt behandelst, wenn du sie sagst, sondern der denkt, dass du Abstand kreieren möchtest.
Ah, okay.
Na, desto mehr du immer wieder sie und sie sagst und der duzt sich die ganze Zeit, da denkt er, dass du nicht mit ihm auf einer, ich sag mal, freundschaftlichen Ebene, ne, Geschäfte machen möchtest, sondern eben Abstand kreierst. Und das ist ja gar nicht, was wir dann vielleicht in dem Fall als Deutsche sehen. Wir denken dann, das ist doch ein Zeichen von Respekt, wenn man jemanden sieht.
Ne? Absolut.
So, und das sind eben so Kleinigkeiten oder eben auch keine Kleinigkeiten, sehr unterschiedlich. Davon gibt es viele. Wir sind uns natürlich, vielleicht das noch ganz kurz wohl gesagt, und darum heißt der Podcast auch lecker anders, denn ich habe in den letzten 2 Jahren viel mit China zusammengearbeitet und da ist man eben nicht mehr unbedingt so lecker anders, da ist man dann wirklich anders, ne, von der Kultur her.
Ja,
und das ist dann auch wiederum das Schöne, manchmal auch etwas Verwirrende, aber Deutsche und Niederländer sind sich schon sehr, sehr nah und sehr, sehr, ja, sehr vieles ist gleich.
Also ich, wie gesagt, ich liebe die niederländische Sprache und wo ich so fasziniert bin, dass es Laute gibt. Ist das richtige Wort dafür? Ich will das nicht verallgemeinern. Die kriege ich nicht raus. Finde ich ganz toll. Noch mit sonst irgendwie üben. Ich bin mit einer sehr netten Gruppe von Menschen ab und an morgens unterwegs mit Hunden. Du hast ja vorhin selbst gesagt. Und Mathilde hast du ja heute kennengelernt. Unsere Fellnase. Und eine der Mitglieder dieser Gruppe ist eine Holländerin. Insofern, vielleicht hört ihr uns jetzt zu und ganz liebe Grüße. Von der habe ich ein Wort gelernt. Ich habe gedacht, morgens auf der Wiese mit den Hunden, es legt mich hin, weil ich dachte, wie toll ist dieses Wort, Wort Nixen.
Ja.
Nixen. Also das war, ich habe erstmal das Wort genommen, also ich fand es erstmal süß. Ich werde es auch gleich erklären, aber für diejenigen von Ihnen, die kein Holländisch können, sie können ja einfach mal überlegen, was Nixen bedeuten könnte, weil momentan ist es so, jeder, der überhaupt rein nicht auf dem Baum ist, den frage ich das. Und es ist so, teilweise habe ich so das Gefühl, so ganz verständnislos. Dann mit meiner Familie habe ich es natürlich auch schon probiert. Da kamen ganz tolle Ideen dran. Aber Nixen heißt nichts tun, stimmt, ne? Nichts tun. Also es hört sich doch viel besser an, ich nix jetzt mal so ein bisschen, als ich tue jetzt nichts. Bei nichts tun habe ich so das Gefühl, da kommt direkt der Kritiker wieder um die Ecke und sagt, los, aufstehen, ne? machen, kannst hier kein Päuschen machen. Wenn man sagt, ich nix jetzt eine Runde, würde man es so sagen?
Ja.
Sag doch mal so auf Holländisch.
Ich sage, ich tu lecker nix.
Ich tu lecker nichts. Ich muss, merken Sie, ich muss noch ein bisschen üben. Aber ganz, ganz toll. Sind denn die Holländer, sind die besser im Nichtstun als die Deutschen?
Nee, das würde ich jetzt so grundsätzlich nicht sagen. Was man so vom Kulturellen her sieht, ist, dass die Niederländer vielleicht manchmal nicht ganz so verbissen an eine Sache rangehen. Ne? Wir sind ja sehr auch, also ich verallgemeine, ne? Ich weiß, dass das so schwarz-weiß natürlich nicht ist, ne? Aber man sagt natürlich von den Deutschen, dass sie wesentlich mehr auf Wettbewerb aus sind, sehr diszipliniert, ne? Also gut ist nicht gut genug, ne? Es muss wirklich das Beste sein. Und das ist in den Niederlanden nicht so. Und dadurch fühlt es sich vielleicht etwas mehr an, als wenn die etwas mehr nixen. Aber sie sind vielleicht etwas entspannter, gehen an die Sache ran. Und das kann auch manchmal fuchsen. Ne? Also wenn man denkt, boah, jetzt ist der so entspannt. Aber dieses, also auf Holländisch heißt das, du mal normal, dann du je gek genug. Also mach mal normal, dann bist du schon jeck genug. Okay. Ne? Und zur gleichen Zeit sagt man von den Niederlanden, dass die so eine Sechserkultur haben. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Mhm. Das Schulsystem in den Niederlanden geht von 1 bis 10. 10 ist am besten und eine 6 ist eben so Mittelmaß. Ne? Okay. Ist gerade geschafft, aber eben auch nur so weit geschafft. Und diese Sechserkultur sagt eben, wir Niederländer, uns reichen 6. Wir müssen jetzt nicht die 8 oder die 9 oder die 10 haben. Wobei wir vielleicht als Deutsche eher sagen würden, also nö, da oben würde ich mich schon gerne im ersten Drittel, also zumindest befinden, ne? 8, 9, 10. So, und das macht vielleicht das, den Eindruck erweckt, dass die Niederländer etwas weniger.
Finde ich gerade ganz spannend, wenn du sagst, dass so viele Menschen pendeln von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen rüber über die Grenze.
Wir sind wirtschaftlich die wichtigste Beziehungsländer voneinander.
Okay. Also dann ist es ja ganz wichtig auch zu wissen, diese Unterschiede, gerade so in einem interkulturellen Austausch, in der Zusammenarbeit mit Firmen, wo eben Holländer mit Deutschen zusammenarbeiten und umgekehrt.
Super. Absolut.
Bist du so mehr deutsch oder holländisch? Oh.
Ich bin immer da, wo ich bin, gerade ein bisschen anders, also lecker anders.
Okay, sehr schön.
Darum auch ein wenig den Namen gewählt. Also ich fühle mich hier in Deutschland, fühle ich mich dann doch mehr niederländisch und in den Niederlanden fühle ich mich dann doch mehr deutsch.
Okay.
Und ich würde einfach sagen, um das positiv zu verpacken, ich kombiniere beide schönen Seiten von beiden Ländern in mir. Ich habe also wirklich zwei schlagende Herzen in meiner Brust und versuche das Beste rauszupicken, was man sich so rauspicken
Klasse.
Kann.
Klasse, super.
Weil grundsätzlich finde ich toll, sowohl von Deutschen als von Niederländern, die Einheiten.
Super. Anouk, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde reden. Also wir haben ja heute schon mal gequatscht, aber ich könnte da gerne noch was draufsetzen. Also du musst bitte unbedingt wiederkommen in den Podcast, bitte, bitte. Und dann erzählen, ich denke, das interessiert alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was aus deinen Challenges, aus dem Loslassen geworden ist. Hat das dann auch was ein bisschen mit Nixen zu tun?
Genau, das ist ein bisschen, aber wo, da kommt dann die Effizienz noch zurück. Ich möchte eigentlich mit Nixen mehr erreichen. Ich möchte die Effizienz steigern, aber ich möchte in der Tat etwas mehr Nixen.
Okay. So. Und ja, du hast es am Anfang gesagt, Großdenken, vielleicht auch da, das Loslassen und der Wunsch ans Universum, dass es auch vielleicht mal einfach so läuft.
Absolut.
Ohne, dass man einfach dann immer schaffe, schaffe, schaffe sagt. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, mit dem Buch vor allen Dingen. Also genieß es.
Ja, das werde ich.
Genieß es. Du bist ja, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, du bist Marketing-Expertin. Wenn man ein Buch rausbringt, heißt das natürlich auch Marketing machen, was ja auch eine tolle Sache ist irgendwo. Es kommt Mitte Februar in Handel, ist vorher vorbestellbar. Nochmal an die Männer, vor Valentinstag ist es da. Das ist ein fantastisches Buch. Von einer fantastischen Frau und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst.
Ich danke dir, es war ein total schönes Gespräch und ich freue mich, weil du hast ja auch ein Buch rausgebracht, dass wir beide da gemeinsam...
Das haben wir gar nicht gesagt, im gleichen Verlag, im Haufen Verlag.
Darum will ich es dann nochmal hier erwähnen, weil das nämlich auch total cool ist und darum kann ich mich doppelt erfreuen, weil wir beide ein Buch rausbringen.
Stimmt, genau, danke schön. Also übrigens, ich bin eine Woche vor der Anouk dran, 23. Januar, es ist schon vorbestellbar und vor allen Dingen, es ist auch schon im E-Book da. Ja. Man kann schon lesen.
Also darum, ich freue mich.
Genau. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Wir werden berichten und ansonsten denke ich, jetzt muss ich sagen, gerade wir, ne, aber jeder Einzelführer von uns ist natürlich, wenn man mehr darüber wissen will, wie es mit dem Buch weitergeht, wie es läuft und allem dran, muss man nur gucken, oder? Facebook bist du?
Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, Twitter. Also,
ja, Anouk, Ellen, zusammen.
Ja. Vielen Dank.
Ich danke dir. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, leider ist die Podcast-Folge schon wieder zu Ende. Ich hoffe, dass es Ihnen so viel Spaß gemacht hat wie mir heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich freuen über eine Bewertung im Podcast-Portal oder erzählen Sie es doch einfach weiter. Ansonsten freue ich mich, dass Sie mit dabei waren und ich wünsche Ihnen das Beste. Machen Sie es gut, warten Sie nicht so lange, legen Sie los, denken Sie groß und vergessen Sie auf jeden Fall nicht, Sie wollten heute noch jemanden loben. Bis dann, schönen Tag. Ciao.
Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie sie an ihr Ziel gelangen, finden sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.